Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra ETF Community, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist Denise Koch zu Gast von Invesco. Mit ihr möchte ich auf das Jahr 2025 zurückblicken, und zwar unter der Überschrift, was die institutionellen Anleger und die professionellen Anleger getan haben, welche Anlageklassen lagen vorne in der Gunst dieser Anlegerschaft und wo war am meisten Rendite zu holen? Gleichzeitig wollen wir natürlich gucken, wie ist der Ausblick für die einzelnen Assetklassen? Wo gibt es Chancen zu heben? Wo sollte man besser die Finger von lassen? All das gibt es jetzt im Video mit Denise Koch. Ich wünsche euch gute Unterhaltung.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo Denise, schön, dass du wieder da bist, jetzt zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei und ich hoffe dann ja auch mehr. Heute wollen wir uns nicht mit Trumps Politik oder mit der Nasdaq befassen, sondern wir wollen gucken, wo fließt das große Geld rein und vielleicht ja noch ein paar Tipps oder ein paar Hinweise für Anlegerinnen und Anleger bereithalten. Aber ne, wie es natürlich immer so ist, ihr wisst Bescheid, das ist jetzt keine Anlageberatung, sondern es dient halt nur der Information und der Inspiration. So soll es sein. Und wir wollen uns heute angucken, wo investieren vor allen Dingen die professionellen Anleger und die institutionellen Anleger ihr Geld. Und da müssten wir jetzt einmal vorher festlegen oder einmal klären, wer kauft denn dort? Was sind das für Leute oder was sind das für Institutionen?
Ja, also grundsätzlich ist es erstmal super einfach, weil wer ist das? Das sind alles die, die es eigentlich nicht als klassische Privatinvestoren gelten, sondern die das wirklich hauptberuflich machen. Das heißt, sie sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und machen nichts anderes, außer wirklich Anlageentscheidungen zu treffen. Entweder für ein Unternehmen, für das sie arbeiten, oder sie verwalten Gelder von Kunden. Also das sind dann klassische Versicherungen, das sind Family Offices, also wirklich alle, die quasi dahinter stecken. Es können aber auch einzelne Firmen sein, DAX-Konzerne, MDAX-Konzerne. Also wirklich alle, die einfach, sag ich mal, meistens eine gewisse Menge an Geld haben, die professionell verwaltet werden soll. Und dann kann man sich meistens die Portfolio-Manager leisten, die dann wirklich den ganzen Tag sich um nichts anderes kümmern als um die richtige Entscheidung. Und die richten meistens so ihre Anlagepolitik so ein bisschen nach makroökonomischen Daten. Also sie gucken immer, was ist am Markt los. Sie haben bestimmte Risikokennzahlen, die sie einhalten müssen. Das heißt, wenn irgendeine Linie reißt, sehen wir plötzlich ganz viele Outflows, die wir als Privatinvestor vielleicht eher durchhalten würden. Oder also sie agieren ein wenig anders, einfach weil sie andere Vorgaben haben. Aber bilden dadurch, also wenn wir uns die Flows anschauen, ein ganz interessantes Bild eigentlich so auf das nächste Jahr oder auf das vergangene Jahr. Man kann sehr viel ableiten. Deswegen mag ich diesen Einblick sehr, sehr gerne.
Wir auch. Ich bin mich sehr froh, dass du jetzt da bist, denn wir werden uns jetzt an diese professionellen und institutionellen Anleger, denen werden wir uns jetzt an die Fersen heften und dann mal gucken, wo das Geld reinfließt. Und jetzt ohne lange Vorrede, wir gucken uns jetzt mal die Flowcharts an.
Gerne.
Die hast du mitgebracht. Wir haben jetzt einmal also Top 10 Zuflüsse im Jahr 2025. Hier ist allerdings Cupdate November 2025. Was sehen wir denn hier? Das sei nur eben angemerkt, das ist nicht das komplette Jahr, sondern es sind nur 11 Monate, da wir hier aufnehmen. Aber wir können vieles ableiten. Was sehen wir denn hier?
Ja. Wir standen einfach mal auf der linken Seite, da sind ja die ganzen Inflows. Ja. Und wir standen mit Punkt Nummer 1, das ist global, das ist, glaube ich, so das Unspannendste, weil da zählen tatsächlich doch die Privatinvestoren auch noch mit rein. Die können wir da nicht rausselektieren. Aber wir haben auch viele professionelle Kunden, die trotzdem weltweit agiert haben. weil sie einfach gesagt haben, oh, ich weiß ehrlicherweise dieses Jahr nicht aufgrund der ganzen Ungewissheit, wo es gerade Probleme gibt. Mhm. Ich bleibe mal vielleicht weltweit. Mhm. Das heißt, weltweit ist auf Platz Nummer 1, aber das sehen wir fast jedes Mal, also jedes Jahr oder jeden Monat, die wir uns die Grafiken anschauen, ist global eigentlich immer auf Platz Nummer 1.
Okay.
Gefolgt aber, und das ist jetzt eine Änderung zu den Monaten davor von den USA. Mhm. Weil, also gerade Anfang des Jahres wurden USA, also USA-Aktien sind das, überhaupt nicht nachgefragt. Die waren wirklich eher still. Also wir haben keine Outflows gesehen, aber man hat kein Geld gesehen, was dort reingegangen ist. Und erst ab Juni sind wirklich die Zuflüsse wirklich in die USA zurückgeflossen. Mhm. Und haben jetzt dann auch Europa abgelöst. Europa war die ganze Zeit davor, was auch super ungewöhnlich ist. Aber tatsächlich sind die auf Platz Nummer 2. Platz Nummer 3 sind die Themen. Was zählt da drunter? Das sind dann so Defense, also Verteidigungsstrategien. Blockchain ist auch so eine Strategie, die dazu zählt. Also alles, was so ein bisschen spezieller wird. Mhm. Finde ich überraschend tatsächlich, dass es auf Platz 3 ist. Das ist auch nicht so normal, aber da hat man wohl gezielt gegen gewisse oder für gewisse oder auf gewisse Reaktionen reagiert. Mhm. Und das sieht man ganz gut an den Themen. Und jetzt sind wir an Platz Nummer 4 schon, das ist Europa. Ja. Und das ist auch super ungewöhnlich, weil das war die letzten Jahre nie der Fall.
Okay, aber Europa ja super günstig, ne? Wie es ja immer so schon heißt. Ja. Aber günstige Aktien sind ja immer noch kein Kurstreiber, günstige Bewertungen. Also warum europäische Aktien?
Gibt zwei Punkte.
Okay.
Nummer 1 war, es standen Gelder zur Verfügung. In die USA wollte man nicht direkt reingehen. Man war unter Vorsicht, weil man einfach nicht weiß, was passiert.
Okay.
Und dann irgendwann mal gesagt, okay, Europa ist ja unterbewertet, ist ja gar nicht verkehrt. Mhm. Und dann kamen die Bundestagswahlen unter anderem in Deutschland. Mhm. Und wir haben dann am Jahresanfang super viele Inflows in Index, in den DAX gesehen. Also alles, was deutsche Unternehmen angeht, sind wirklich ganz, ganz viele Gelder reingeflossen. Oder übergreifend dann in den Europa, also MSCI Europa. Also da gibt es ja diverse Indizes. Und wir haben das gemerkt, dass da wirklich so eine Geldverteilung kam von den USA nach Europa. Und wir haben auch ganz viele Kunden gehabt, die ihre strategische Allokation, also die langfristige Aufteilung ihrer Portfolien so angepasst haben, dass sie Europa plötzlich wieder höher gewichtet haben.
Mhm.
Und das seit langem.
Okay.
Also das ist wirklich, Europa ist nicht nur ein taktisches, also nur ein kurzfristiges, sag ich mal, rein raus gewesen, sondern wirklich eine langfristige Platzierung in den Portfolien.
Ja, macht Sinn.
Ja.
Europa natürlich auch deshalb interessant, weil wir verstehen ja Europa hier in diesem Kontext als nicht europäischer oder Euro-Währungsraum, sondern Europa.
Genau.
Also mit allen Währungen, Schweizer Franken, norwegische Kronen und so weiter und so fort. Habe ich ja schon mal auch ein bisschen breiter diversifiziert und kaufe günstige Aktien ein, offensichtlich.
Genau. Also wir hatten auch zum Beispiel, also es war dann wirklich auch nur rein von den professionellen Investoren geprägt, hatten mal ganz viele Infos plötzlich in Schweiz gesehen. Mhm. Und die gingen dann wieder einen Monat später raus. Also das war dann so ein kurzfristiger Trade, das war so im Mai, würde ich sagen, rum. Ja, sowas gibt's. Das ist jetzt aber kein Trend, wo man was ableiten könnte. Aber wir merken schon, Europa ist tatsächlich mehr in den Fokus der Anleger geraten. Und jetzt, und das ist eigentlich auf der Grafik super langweilig, weil es letzten Monat noch anders aussah, steht da Cash, also ganz normal Tagesgeld. Also
Liquiditätsmanagement, und was hier unter Liquiditätsmanagement
summiert wird. Mhm. Genau, und aber davor standen Rohstoffe drauf. Und genau das ist aber auch eigentlich wieder ein super spannendes Verhältnis, weil die Rohstoffe waren vorher relativ weit oben und hatten jetzt dann im Oktober vor allem extrem viele Outflows gehabt. Aber vielleicht können wir später nochmal drauf eingehen, weil die Hintergründe da einfach, weiß ich nicht, das ist einfach interessant zu hören, zu sehen, und welche Auswirkungen das so auf den Markt hatte.
Mhm. Gold ist ja auch mal ein großes Thema gewesen, also jetzt vor allen Dingen in den letzten 11 Monaten, die wir jetzt ja hier betrachten. Wie sieht es aus? Über das Jahr hinweg, super interessant, Gold nur gestiegen. Dann kam es aber zu ein paar Abflüssen, werden jetzt Gewinne mitgenommen, geht jetzt Gold wieder zurück. Wie sieht das aus?
Es ist genau so. Also wir hatten im Oktober, ich war genau in der Zeit im Urlaub, ich habe es also überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Aber ich habe dann sogar WhatsApp-Nachrichten von meinen Kollegen bekommen. Oh Gott, Gold ist ganz, ganz schlimm momentan. Weil es wurden einfach gewisse Höchststände gerissen. Mhm. Und da wurden alle professionellen Kunden haben dann gesagt, okay, ich verkaufe jetzt, ich nehme mein Geld mit. Wir sind am oberen Ende. Wir wollen die Gewinne wirklich mitnehmen. Oder manchmal sagt man, okay, ich habe mein Gesamtportfolio und da sind vielleicht 10% oder 5% in Gold gewichtet. Und ich bin jetzt aber durch die Wertentwicklung plötzlich bei 5%, bei 10%, bei 15%, 20% gelandet. Und das haben sie quasi wieder zurückgeschraubt auf die 10%. Mhm. Und das war extrem geballt im Oktober. Mhm. Wir hatten jetzt im November noch so ein paar. Jetzt im Dezember sehen wir wieder Zuflüsse. Ja. Aber wirklich September, Oktober war wirklich Gewinnmitnahme, Reallokation. Und das haben wir extremst in den Flows gesehen.
Ja. Habt ihr eine Prognose für den Goldpreis oder gibt ihr sowas nicht raus?
Wir haben keine genannte Prognose, aber wir erwarten einen noch leicht steigenden Goldkurs.
Ihr seid konstruktiv für Gold, oder?
Ja. Ja.
Okay, wie es so schön heißt. Ne? Finde ich ganz interessant, weil ich jetzt auch gelesen hatte, für viele Analysten, Analystinnen geht es im nächsten Jahr, also 2026, vor allen Dingen darum, dass geopolitische Themen weiter das Marktgeschehen beeinflussen werden. Perfektes Umfeld für Gold, oder nicht?
Ja. Und also
daher der Konstruktivismus offensichtlich.
Genau. Also es ist schon extrem teuer, das Gold. Aber das hätten wir auch letztes Jahr gesagt, das hätten wir auch das Jahr davor. Also es ist wirklich teuer im Verhältnis, so was so historisch war. Aber die Gegebenheiten, die für das nächste Jahr so anstehen, die sind tatsächlich eher pro Gold. Mhm. Und wenn wir es historisch uns mal anschauen, ich glaube, das letzte Mal hatten wir so ein extremes Jahr wie dieses Jahr, erst 1979. Okay. Also schon ewig her. Vor allem, wir haben jetzt, glaube ich, noch den Monat noch mal mehr gekappt. Also wir warten schon noch, dass es nächstes Jahr weiterhin steigen wird. Mhm. Natürlich immer mit einer Annahme, dass alles so bleibt, wie wir das bisher erwarten. Aber die Prognosen stehen sehr positiv für Gold. Mhm. Nicht die gleiche Dynamik, nicht die gleiche Wertentwicklung, weil die war extrem dieses Jahr, aber auf jeden Fall positiv.
Was wir auch noch sehen, ist bei den Flowcharts Edelmetalle auf Platz 10, was Zuflüsse angeht. Das hat sich so ein bisschen natürlich eingelevelt, sage ich mal. Aber das hattest du mir im Vorgespräch gesagt, fand ich super interessant. Gold war dann so stark nachgefragt, dass sie irgendwann alle gefragt haben, geht das so weiter, steige ich jetzt auf Silber um? Bis selbst das irgendwann so crazy wurde, dass Silber als, strategisches Gut eingestuft wurde. Was hat es dann mit der Entwicklung auf sich?
Ja, also du hast es eigentlich schon eben ganz gut gesagt. Also wir haben, Silber ist aus diversen Gründen erstmal
kritisches Gut, Entschuldigung. Ja, bitte.
Und also wir hatten viele Privatinvestoren, viele institutionelle Investoren, die gesagt haben, okay, ich gehe aus Gold raus, gehe in Silber rein, weil Gold ist schon überbewertet. Im Vergleich ist es Silber vielleicht nicht. Also sie haben quasi bei Silber mehr Potenzial gesehen. Mhm. Und dadurch haben sich sehr viele, Geldeingänge auf Silber verschoben. Mhm. Jetzt ist aber das grundsätzliche Problem, dass der Silbermarkt 9-mal kleiner ist als der Goldmarkt. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben da gar nicht da ist eine ausreichende Liquidität vorhanden. Grundsätzlich für die normalen Märkte, die wir so haben. Aber letztes Jahr war halt eben kein normales Jahr.
Ja, ja.
Und das heißt, es wurde dann irgendwie schon so ein bisschen knapper. Und man hat auch Anfang des Jahres hat man viele Silberbarren zur Verwahrung nach in die USA gebracht, weil es dann einfach günstiger ist. Ja. Und dann hat man aber Stück für Stück gemerkt, die Nachfrage in Silber ist so extrem, dass man tatsächlich sogar diese Goldbarren zurückgeflogen hat. Okay. Was super teuer ist, was überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Aber man hat es gemacht, um eben keine Knappheit bei Silber zu haben. Also wir waren quasi, jetzt nicht sagen knapp davor, aber es war zumindest, dass diese Lieferung von Silber eben auch erfüllt werden kann, was ja bei den ETCs und alles eben Voraussetzung ist. Und das war, ein bisschen eingeschränkt, dass man eben die höheren Kosten in Kauf genommen hat, um das zu lösen. Vielleicht noch ein bisschen so Hintergrund.
Bitte.
Wenn ich Gold normalerweise, es gibt ja Goldminen und dann produziere ich Gold, das kann ich auch ein bisschen steuern. Also wenn die Nachfrage mehr da ist, kann ich ein bisschen mehr Gold quasi auf den Markt bringen, ein bisschen weniger. Das ist jetzt sehr vereinfacht.
Kommt natürlich auch dann auf die Förderkosten an, ne, die ich dann habe. Na, wann wird es dann für mich dann wieder rentabel und so weiter.
Ja. Genau, also es war jetzt auch wirklich sehr vereinfacht dargestellt. Aber bei Gold habe ich da schon einen sehr normalen Prozess. Mhm. Für Silber gibt es kaum Silberminen. Okay. Also es gibt ein paar, aber gar nicht so viele, weil meistens Silber ein Zufallsprodukt ist. Mhm. Das heißt, wenn ich Gold abbaue, kommt dann vielleicht noch ein bisschen Silber mit dazu. Das nehme ich dann, freue ich mich, aber ich wollte ja eigentlich Gold haben.
Ja, ja.
Und es gilt auch das gleiche für Kupfer. Und also Gold ist eigentlich ein Nebenprodukt. Und wenn ich jetzt Kupfer und Co.
Silber ist ein Nebenprodukt.
Wenn ich die plötzlich runterschraube, dann kriege ich auch weniger Silber aus. Mhm. Das heißt, diese Nachfrage, also ich steuere ein bisschen die Silberproduktion, das kann ich gar nicht so einfach machen.
Okay.
Das heißt, ich habe bei Silber irgendwo einen stagnierenden Markt, sogar einen leicht fallenden, weil Silber wird ja auch für Medizin verwendet, wird für Elektroautos, für Photovoltaik verwendet. Das heißt, wir haben da auch extreme hohe Nachfrage nach Silber zum Verarbeiten, was wir bei Gold außer bei Schmuck kaum haben. Also, ja. Klar, jetzt ein paar Bereiche, wo ich Gold verwenden kann, aber nicht in dem Maße. Und das heißt, ich habe dann diese Nachfrage. Ich habe auf der anderen Seite die ganzen Investoren, die in Silber reingehen wollten. Das hat tatsächlich zu einer extremen Verknappung geführt, weshalb dann Amerika gesagt hat, es ist für uns ein kritisches Gut. Nur Amerika, nicht Europa, aber Amerika hat gesagt, okay, da müssen wir jetzt quasi die Finger drauf haben. So darf das nicht weitergehen.
Ja, ist eigentlich eine interessante Entwicklung. Also nicht nur eigentlich, es ist eine interessante Entwicklung, denn eigentlich ist es doch eine self-fulfilling prophecy. Ne? Alle wollen Silber haben. Ich sage dann, ist ein kritisches Gut. Wir müssen gucken, dass wir als Staat selbst unsere Bedürfnisse bei Silber befriedigen. Und dann denken sich alle, ach, das ist ja ein kritisches Gut, muss ich schnell noch Silber haben, oder nicht?
Tatsächlich ja. Und man sagt auch, genau dieser Prozess führt dazu, dass die Preise am Ende noch mehr steigen könnten oder werden. Mhm. Natürlich haben wir keine Glaskugel, ich glaube, keiner von uns, keiner weiß, was nächstes Jahr wirklich passiert. Aber grundsätzlich, die reinen Mechanismen wären so, dass dann Silber steigen würde. Und die USA kann dann eben, oder was macht die USA, wenn sie jemanden als kritisches oder einen Rohstoff als kritisches Gut einsortiert? Sie schafft dann normalerweise eine Reserve an, was dann auch wiederum den Markt verknappt und den Preis steigen lässt. Mhm. Und sie kann auch sagen, nein, ich möchte keine Ausfuhr, also das soll wirklich im Land bleiben, das Silber. Ich möchte da meine Hand drauf haben, dass es eben nicht ausgeführt wird. Und das verknappt tatsächlich diesen Markt auch noch mehr, weswegen Silber auch noch mal ganz extrem an Wertentwicklung zugelegt hat, über 100% sogar jetzt wir sind Mitte Dezember, einen Wert bekommen hat, was extrem ist, wenn man es historisch anschaut.
Okay, ja, super interessant. Dann lass uns doch einmal einen Blick auf die Wertentwicklung der einzelnen Anlageklassen und Güter nehmen. Du hast hier eine schöne Heatmap mehr oder minder mitgebracht, beziehungsweise in einzelnen Monaten gibt es hier die Einzelrenditen.
Ja.
Was sehen wir? Bitcoin, super.
Ich habe mal zwei Markierungen vorgenommen. Bitte. Das soll auch keine Empfehlung für irgendwas sein, aber ich fand es einfach wirklich schön zu sehen. Was waren denn so, also wie kann man das sehen? Also die oben stehen, sind quasi immer pro Monat die am besten performt haben. Mhm. Und man guckt dann normalerweise, es ist eigentlich immer für Jahresbasis erhältlich, die Folien sieht man immer mal wieder. Und man sieht meistens, weil Bitcoin ist eigentlich nie dabei bei diesen Auswertungen, weil die meisten Unternehmen noch nicht so pro Bitcoin sind oder pro Kryptowährungen sind, was die volkswirtschaftlichen Analysen angeht. Und wir sehen ganz klar, normalerweise Aktien immer recht weit oben, mal Gold. Ja, jetzt ist es so, dass wir hier gefühlt Gold und Bitcoin haben, die sich abwechseln. Mhm. Natürlich auch mal ganz nach unten gehen. Gerade bei Bitcoin sehen wir es immer wieder, oder haben wir es jetzt gerade zuletzt gesehen. Da ist natürlich eine extreme Schwankungsbreite mit dabei. Aber das ganze Jahr war gefühlt von Bitcoin oder von Gold, von der Wertentwicklung dominiert im Vergleich zu den anderen Assetklassen. Mhm. Wenn wir es auf Monatsbasis anschauen.
Ja, ja.
Wir können ja mal schauen, wenn ich so die klassischen Indizes mir anschaue, Nasdaq, S&P 500, da bin ich so bei knapp 20% plus minus. Wenn ich zwischen Europa ins Vergleich setze, da haben auch 20% gemacht. Das heißt, die normalen Indizes, die geben sich gar nicht so viel. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen Gold und Silber, da sind wir bei Gold ein bisschen über 60% und Silber über 100%.
Ja.
Das ist extrem viel. Also Silber ist jetzt hier in Hinsicht nicht dabei, aber wie schon gesagt, eigentlich ist es gar nicht so das Anlageprodukt für unsere Kunden. Und Bitcoin ist einfach gut jetzt am Ende leider vom Kurs her nicht so positiv wie am Anfang des Jahres, aber am Anfang des Jahres hätten wir auch bis vor letzten Monat noch super Renditen gesehen. Da merkt man schon so ein bisschen, die Entwicklung ging letztes Jahr stark in eher diese Art Fluchtwährungen raus aus dem Aktienmarkt, mehr rein in die Gold- und auch Kryptowährungen.
Du sagtest es gerade schon, Bitcoin ist das erste Mal dabei, ne, bei den Top-10-Positionen unter den institutionellen und professionellen Anlegern. Jetzt haben wir auch gerade erfahren, gut, das sind natürlich auch Fondsmanager, da sind Family Offices dabei, aber dann ja vielleicht auch Pensionsfonds und Unternehmen. Bis vor ein paar Jahren hatte ich mal gehört, wussten die noch nicht mal, wie sie das bilanzieren sollen. Also Bitcoin auf dem großen oder macht einen großen Schritt Richtung Adaption auf breiter Basis, oder?
Es ist langsam, aber ja. Also ich habe mehr Versicherungen, die sich für Bitcoin tatsächlich öffnen. Wir haben auch, sag ich mal, Asset Manager, die sehr groß sind. Manche sind auch sogar bekannt in der Branche, also vielleicht kennen sie auch manche, die bereiten sich sogar auch, also nicht nur Bitcoin, sondern die gehen auch wirklich auf Altcoins. Das heißt, also es gibt schon welche, die da richtig Vorreiter sind, aber es ist ein langsam.
Auch von Altcoins? Also,
ja.
Okay.
Es ist wirklich, also da gibt's, ich kann leider nicht näher drauf eingehen, aber es gibt wirklich welche, die sehr, sehr weit vorne sind. Mhm. Und ich sage, ich finde das schön, dass es diese Entwicklung annimmt, aber es ist immer noch eine gewisse Vorsicht da. Und ich glaube, es hängt auch immer ganz stark von den Entscheidern ab, inwieweit sie sich mit Bitcoin und mit den Risiken identifizieren können. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bank wäre und ich kaufe meine eigene Treasuries, also für meine eigenen, also für mein eigenes Geld Bitcoin, dann muss ich das ja mit Eigenkapital hinterlegen.
Ja.
Da gibt es unheimlich extreme regulatorische Vorschriften. Und für Bitcoin sind die so hoch, also dieser Satz liegt bei 1250%.
Ja.
Normalerweise wie so 30, 40, 50, also es ist super viel. Das heißt,
kapitalintensiv.
Genau, ja. Und das macht, also gerade für die Unternehmen, die regulatorisch gebunden sind, und dazu zählen auch Pensionskassen, also macht es dadurch unattraktiv.
Ja, ja.
Weil es einfach ein anderes Risiko ist. Natürlich macht es ja auch Sinn, weil ich kann ja, wenn ich am Ende alles auf Bitcoin setzen würde und dann ist aber meine Rente weg, das wäre schlecht, nicht, ja, dass es so sein muss, aber es sind welche, die da langsam hingehen, aber es geht Stück für Stück.
Was ich sehr interessant finde und auch richtig finde, Bitcoiner, also so wahre Bitcoinerinnen und Bitcoiner sind ja Hodler, ne? Also halt kaufen, liegen lassen, immer neu zukaufen und sich gar nicht an der Notiz irgendwie stören oder nicht dann traden. Wie ist das denn unter den institutionellen Kunden, unter den professionellen Kunden? Haben die dann auch kalte Füße gekriegt und es gab große Outflows dann gegen Ende des Jahres, weil wir sind ja auch von über 100.000 US-Dollar jetzt runter auf zwischenzeitlich 75.000 oder so. Was ist da passiert? Wie haben die reagiert?
Da vielleicht muss ich dazu sagen, es gibt, ich hole mal jetzt mal kurz ein bisschen weiter aus, weil es gibt eine unheimlich spannende Studie und die ist vorwiegend, ich nutze sie für mich privat auch, aber sie gibt es eigentlich für professionelle Investoren. Das heißt, wenn ich wirklich ein Portfolio verwalte, was ein Multi-Asset-Portfolio ist. Ein Multi-Asset-Portfolio heißt, da sind Aktien drin, da sind Rentenfonds, also Fixed Income, also festverzinsliche Anlagen mit dabei. Ich habe vielleicht noch Gold mit dazu. Und dieses Gesamtportfolio, das ist ja das, was ich verwalte. Und am Ende soll da ja eine positive Rendite zu einem angemessenen Risiko rauskommen. Das ist ja so Sinn und Zweck. Und wenn ich jetzt sage, ich packe vielleicht 1, 2, 3 oder 5% Bitcoin mit dazu, also die Studien beziehen sich bisher auf Bitcoin, nicht auf Altcoins,
ja, ja,
was passiert dann mit meinem gesamten Portfolio? Man hat diese Studien sehr konservativ angenommen. Man hat gesagt, okay, ich teile zum Beispiel die Rendite durch 2 einmal, damit ich diese extremen Wertentwicklungen habe. Wenn man sieht so ein bisschen, das ist in letzter Zeit, sag ich mal, sich ein bisschen eingependelt hat, auch von der Schwankungsbreite her, von der Renditeentwicklung. Also man hat es extremst konservativ schon runtergeschraubt. Das ist Risiko gleichgelassen, teilweise sogar ein bisschen erhöht, aber die Renditechancen wesentlich niedriger eingestuft. Und trotzdem ist für das Gesamtportfolio diese Bitcoin-Einstufung am Ende positiv. Also man hat beim gleichen Risiko mehr Renditechancen.
Ja, ja.
Und daran halten sich doch viele viele institutionelle Anleger, also die es schon bereits machen, die gehen auch nicht über die Quoten hinaus. Die lassen wirklich dieses, ich meine, 1%, das tut im Notfall nicht weh, aber ich könnte das.
Chancen sind größer.
Genau. Dementsprechend haben sie aber auch gehalten, weil es keine taktische Allokation war, also ich gehe mal rein, gehe mal raus, sondern ich nehme es mit rein, wie sie oft Gold mit dabei haben, als einfach, sag ich mal, harten Kern,
ja,
und belassen es dran.
Mhm.
Was wäre ein Besuch von dir ohne eine schöne Folie? Denn wir haben jetzt natürlich auch mal geguckt, was hat Einfluss auf den Bitcoin-Preis, auf die Bitcoin-Notierung. Und hier sehen wir der Aufstieg von Bitcoin und warum er heute von Bedeutung ist.
Jetzt.
Kannst du uns mal durchführen?
Genau, also wir starten ja hier schon 1.1.2015, soweit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich glaube, jeder sieht oder jeder kennt auch die Wertentwicklung. Deswegen, schauen wir uns einfach hier FTX-Zusammenbruch an. Ich glaube, jeder kennt noch, dass es, glaube da war auch schon so das erste Mal, dass wirklich Kryptowährungen auch mehr in der Allgemeinheit ein Thema waren. War eine Börse, die einfach insolvent gegangen ist. Eigentlich eine sehr extreme Signalwirkung. Ich fand im Kurs, ja, man hat es gespürt, aber wenn man jetzt so historisch sieht,
ja,
ist das gar nicht mehr so viel. Und dann, finde ich, merkt man ganz gut, das war damals, ich weiß noch, im Januar 2024, hat man dann die ETFs in den USA freigegeben für eben Bitcoin und für Kryptowährung. Und das hat unheimlich den Markt angeheizt, weil dann hat man gemerkt, okay, es wird irgendwo von den Regulierungen auch akzeptiert, von den staatlichen Institutionen. Das ist nicht nur irgendeine Fantasiewährung, sondern jetzt glauben mehrere Leute auch dran und auch, wie gesagt, sag ich mal, Rückhalt. Und ab dann ging es gefühlt, ja, zwar immer wieder mit Krisen, aber ging es nach oben.
Ja.
Man merkt so ein bisschen, ich finde, das sieht man an der Grafik ganz gut, die Erwartungshaltung, dass das kommt, die hat ganz extrem immer den Kurs beeinflusst. Danach gab es meistens immer eine Korrektur. Wir haben das jetzt hier zum Schluss zum Genius Act gesehen. Da war auch die Erwartungshaltung da, der Kurs ist wieder nach oben gegangen. Der also auch gar keine Kritik an dem Act, das ist für die Stablecoins, dass die quasi wirklich akzeptiert werden und eingesetzt werden dürfen, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Aber jetzt natürlich gab es erstmal wieder einen Rückschritt. Der Rückschritt war natürlich, man sieht es ja auf der Grafik noch gar nicht so gut, weil die letzten Tage fehlen, die letzten Tage waren nochmal geprägt, waren natürlich doch so ein paar Kleinigkeiten geprägt, aber für mich aus meiner Sicht jetzt kein absolutes K.O.-Kriterium, dass Bitcoin jetzt wieder komplett verschwinden wird. Also ich glaube eher, dass es eine Korrektur war, die nach einer gewissen Zeit sich wahrscheinlich wiederholen wird.
Jetzt haben wir schon ein Video gemacht zu US-Börsen, zur Nasdaq 100 im Speziellen. Wie steht ihr denn, wenn wir jetzt mal die Fluchtwährung sozusagen beiseite lassen, zu US-Aktien?
Ja, ich glaube, jeder würde wahrscheinlich bestätigen, wenn ich sage, die sind teuer.
Ja.
Sie sind teuer, heißt aber nicht, dass ich da nicht investieren könnte. Mhm. Es gibt so ein bisschen die Frage immer, was macht mehr Sinn vielleicht? Wo sollte ich investiert bleiben? Langfristig finde ich die USA weiterhin super attraktiv. Also das ist, da kommt, also ich komme nicht um US-Aktien drumherum. Sei es, ob es der S&P 500 sei, der Nasdaq, egal welches Vehikel am Ende dahinter steckt. Tatsache ist, diese Unternehmen dominieren einfach den Markt. Ohne diese Unternehmen komme ich nicht weiter. Aber sie sind schon hoch bewertet. Sie sind jetzt nicht überbewertet, aus unserer Sicht, also von Investors Sicht. Es gibt immer so ein schönes Beispiel, wenn man sich die Aktien quasi anschauen in der Finanzkrise, also nicht Finanzkrise, in der, also 2002 Dotcom-Krise.
Ja, ja.
Da waren die Werte überbewertet, aber die Erträge haben überhaupt nicht zu den Aktienkursen gepasst. Es war wirklich eine Bubble, die zu Recht geplatzt ist. Und heute haben wir Unternehmen, die sehr gut performen.
Genau, das sehen wir hier auf der Folie, ne? Also, ja, bitte. Mhm.
Aber die Aktien, also die Earnings, die Erträge, die quasi ausgeschüttet werden oder die reinvestiert werden, egal wie ich es sehe, die passen noch zum Aktienkurs. Dann sage ich, solange das noch gegeben ist, bin ich bei den meisten Unternehmen nicht in einer Bubble drin. Natürlich spricht das nicht für alle Unternehmen, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt immer schwarze Schafe. Aber momentan sieht der Markt noch in Ordnung aus. Ob die Wachstumsdynamik dann so weitergeht, ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn ich einen Sparplan habe, schadet es sowieso nicht. Ob ich jetzt gerade eine Eimeranlage tätigen sollte, sollte ich hinterfragen.
Ja.
Ohne, dass ich jetzt da auch wirklich eine Empfehlung abgeben möchte. Aber wir sagen grundsätzlich, die Large Caps sind stabil, das passt. Aber ob da eben die Ertragschancen kommen, jetzt die nächsten, vielleicht das nächste Jahr, sehen wir verhalten positiv. Der Blick geht so ein bisschen mehr Richtung Small und Mid Caps, weil die tatsächlich davon profitieren würden, wenn die Zinsen fallen. Und wenn die Zinsen fallen, ist immer die Finanzierung besser und gerade die kleinen Unternehmen brauchen oder sind mehr angewiesen auf die Finanzierungen. Und das heißt, wenn die Zinsen fallen würden, würden die tatsächlich ein bisschen outperformen.
Okay. Finde ich ganz interessant, weil wenn wir es ja zusammenfassen, ist es so, US-Aktien teuer.
Ja.
US-Aktien teuer, aber durch Unternehmensgewinne unterfüttert, also preiswert, ja, wenn du so willst, auf hohem Niveau. Gleichzeitig, wenn ich auf die Makrodaten schaue, wir haben tendenziell fallende Zinsen, also nicht nur tendenziell, sondern die Fed dreht ja die Zinsen runter. Die Finanzierungsbedingungen verbessern sich. Der Dollar ist schwach. Eigentlich bestes Leben für die US-Unternehmen, oder nicht?
Genau. Sie sollten, also wie gesagt, wir haben sie auch nicht als Verkaufen eingestuft. Wir haben sie auch nicht als, also wir sehen da weiterhin Potenzial, aber es gibt momentan Märkte, die sogar vermeintlich noch mehr Potenzial bieten, was nicht heißt, ich nehme jetzt alles aus Amerika raus und packe es in die anderen potenziellen Länder rein, sondern einfach nur, vielleicht nehme ich von meinen 70% USA 2-3%, 5%, 10% in andere Bereiche rein. Warum? Da stecken ganz andere Risiken dahinter.
Ja, ja.
Können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen, weil es sind gerade im Emerging Markets Bereich sehr niedrige Bewertungen momentan da. Auch Europa ist so ein bisschen, wo man sagt, das ist noch mit Potenzial vorhanden, aber nichtsdestotrotz, USA ist nicht eine, nicht, dass wir sagen, das geht jetzt morgen schief, sondern es ist vielleicht eher konstant leicht wachsend.
Wir hatten ja auch im Vorgespräch natürlich so ein paar Themen beleuchtet. Einen witzigen Fakt fand ich, den ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Alles das, was aus den USA gekauft wird, oder weil man jetzt natürlich ja auch diese protektionistischen Tendenzen hat, dass natürlich Wurst ist wieder Wurst, ne? Dass dann die europäischen Unternehmen sagen oder die europäische Wirtschaft, dann kaufe ich nicht mehr in den USA, dann holen wir die ganzen Vorprodukte oder so woanders her. Wo kommen die denn jetzt her?
Also es ist ja so, also der Liberation Day, ich glaube, der ist sehr bekannt, wo die Zölle eingeführt
wurden.
Genau, die tollen Tafeln. Und das hat dazu geführt, dass natürlich erstmal alle Länder extrem hohe Zölle bekommen haben. Das heißt, wenn ich jetzt meine Waren, also ich bin jetzt zum Beispiel Deutschland, nach Amerika transferieren möchte, sagen die US-Bewohner, nee, ist mir zu teuer, ich nehme lieber meine eigenen. Das heißt, mein Absatz nach Amerika nimmt ab. Und genau das ist in China passiert. Wir hatten das die letzten Jahre, als schon mal Trump an der Macht war, hat er auch schon mal, sag ich mal, Zölle eingeführt. Und da hat China es ganz spannend gemacht, dass sie einfach gesagt haben, okay, dann nehmen wir unsere Waren, packen die in ein anderes Land. Und das Land hat aber nicht die Zölle und die schicken das dann nach Amerika. Das geht dieses Jahr nicht mehr. Man hat daraus gelernt.
Okay.
Und man hat es wirklich quasi eingedämmt, dass diese Funktion nicht mehr möglich ist. Aber man hat ja trotzdem produziert. In China sind die Waren vorhanden. Was haben sie gemacht? Sie haben sie nach Europa gepackt.
Ja.
Und da wird es abgenommen, was wirklich für China keine Einflüsse, also die Zollpolitik quasi in den USA, hat dadurch keine Einflüsse für die Exporte gebracht, weil es wirklich einfach verschoben wurde in ein anderes Land.
Also die Volumina sind die gleichen, Handelsbilanz hat sich verändert von China. Okay. Ja, super interessant. Also nicht schlecht.
Für China ist es gut.
Ja, wir kennen es ja vielleicht auch aus Deutschland, wenn man bei Shein einkauft oder bei Timo oder ne, whatever. Er ist jetzt natürlich nur Konsum, aber ja.
Wir China können sie auf die Autos ausweiten. Also
ja, genau.
Wir sehen die Ampelstraßen immer mehr schulmäßige. Ja, so, also es ist wirklich, also wir haben, egal wo wir schauen, es hat einfach zugenommen. Und wie gesagt, für Europa ist das mit einem kleinen Ausrufzeichen versehen. Da muss man gegen handeln. Für China gab es eine super Alternative.
Wie ist denn deine Meinung oder eure Meinung auch bei Invesco zu China selbst, also chinesische Aktien? Ist das auch was für, einerseits für die professionellen Investoren, schauen die sich das an, oder ist das auch vielleicht was für die Privatinvestoren? Ich sehe auch immer so, ja, Tech-Werte aus China sind interessant.
Man muss es wirklich mit so aus diversen Perspektiven sehen, weil ja, die professionellen Investoren, die gehen momentan gerade in Tech-China-Werte rein, sie gehen in China rein, immer noch verhalten, weil da gab es in der Vergangenheit sehr viele Krisen, wo ganz viele gesagt haben, ich packe China gar nicht mehr in meine Portfolien rein. Warum gab es die Krisen? Also die Politik dort vor Ort ist einfach nicht stabil. Das ist, also das Wichtigste ist eigentlich, dass ich ja einem Land vertrauen kann. Wenn ich mein Geld dorthin packe, dann will ich ja wissen, damit passiert auch nichts, sondern ich kann von der Wirtschaft profitieren. Aber solange ein staatlicher Einfluss bei Unternehmen besteht, muss ich ja auch dem Staat vertrauen können. Und das war in Vergangenheit ein bisschen kritisch gewesen. Aber das hat dazu geführt, dass die Bewertungen extrem günstig sind. Also die chinesischen Aktien sind ganz, ganz extrem günstig bewertet, aber rein technologisch direkt hinter den USA oder wenn nicht teilweise schon gleich. Also die Chip-Hersteller zum Beispiel sind ja die Führenden am Markt. Und das ist ja nicht nur in der Branche so. Dann haben wir noch das ganze Thema mit den seltenen. Also egal, wo ich das betrachte, China hat sehr viele Wettbewerbsvorteile. Aber immer mit dem kleinen Ausrufezeichen, da ist noch ein ganz anderes Risiko. Ich kann nicht China mit den USA für Kapitalinvestitionen gleichsetzen.
Also politisches Risiko, ne?
Politisches Risiko, auch die Börsen hinten dran, die Liquidität ist nicht die gleiche.
Ja.
Also es ist schon, also diese gelten ja noch als Emerging Markets bei den meisten Indexanbietern. Das ist nicht ohne Grund. Also ich brauche einen funktionierenden Markt, wo ich alles kaufen kann, wo ich jederzeit verkaufen kann, wo die Liquidität gewährleistet ist, wo keine staatlichen Einflüsse sind. Solange das nicht gegeben ist, gelte ich immer noch als Emerging Markets, rein aus der Kapital-, also aus der Wertpapieransicht, Perspektive. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind diese Werte super unterbewertet. Aber wie gesagt, die Unternehmen passen wiederum von der Qualität. Und deswegen sagen wir, ja, es passt, vor allem weil auch von der Regierung unheimlich viel Geld kommt. Also die Subventionen sind viel höher als in anderen Ländern, wesentlich höher.
Ja, klar.
Und ich kann, gerade wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, was genau gefördert werden soll, also weil ich genau das mache, was China möchte, kann ich richtig zinsgünstig Kredite aufnehmen. Ich kriege Geld von denen, die Forschung wird sogar begünstigt. Also wenn ich Geld in Forschung investiere, kriege ich vom Staat auch Unterstützung.
Ja.
Und all diese Maßnahmen, die führen dazu, dass die Unternehmen sich ja extremst weiterentwickeln können, extreme Wettbewerbsvorteile haben. Und genau da sind wir. Wir haben unterbewerteten Markt, haben echt tolle Titel, aber mit dem ganz klaren Ausrufzeichen, Achtung, es ist nicht so entwickelt oder so unpolitisch wie vielleicht in anderen Ländern.
Ja, das sollten sich Anlegerinnen und Anlegerinnen immer vor Augen führen. klar, es gibt sehr, sehr große Chancen, aber ich habe das politische Risiko, ich habe die Problematik, dass die Aktien nicht in dem Maße liquide sind. Ich habe aber auch die Problematik dann eventuell, wenn ich auf Dividendenjagd bin, ne, das sind, ob ich die dann mit Quellensteuer und so, ob ich da dann alles bekomme, ist jetzt auch noch eine andere Frage. Genau, und das muss ich mit berücksichtigen. Auch ein sehr guter Fakt, ne, du sagtest ja, China immer noch ein Schwellenland in dieser Hinsicht, auch wenn man immer hört, ja, China ist das Powerhouse in wirtschaftspolitischer oder in wirtschaftlicher Hinsicht, in ökonomischer Hinsicht, ja.
Also da ist ja eine unheimliche Kraft, ne? Da darf ich auch, glaube ich, nicht ignorieren. Aber wie gesagt, ein politischer Einfluss kann unheimlich viel auf Aktienkurse, auf Gelder, die ich, also sobald ich mein Geld in ein anderes Land packe, will ich das Vertrauen haben. Und wenn mir dieses Risiko bewusst ist, dann kann ich da gerne reingehen, dann habe ich da, glaube ich, unheimlich spannende Chancen. Aber mir sollte echt das Risiko bewusst sein.
Ja, wir haben jetzt einerseits die USA. Ja. USA, teuer, preiswert, okay. China, potenziell interessant, haben wir jetzt verstanden. Was ist denn mit uns Europurians, wie es ja dann immer so schön populistisch heißt? Ist das noch ein Ding? Also wir haben es schon gestriffen, aber ist das ein Fakt oder eine mögliche Anlageregion jetzt für professionelle Anleger und für institutionelle Anleger?
Ich glaube, da kann man grundsätzlich sagen, also die Privatinvestoren waren schon immer so ein bisschen in Europa investiert. Das ist rein psychologisch betrachtet, wenn man ja gefühlt weiß, ich investiere in die Unternehmen, die ich kenne. Die meisten US-amerikanischen Unternehmen, S&P 500, sagen wir mal, nach 100.
Homebias, ne?
Genau. Ja. Kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, die Privatinvestoren.
Es gibt eine Homebias bei professionellen Anlegern. Also ich dachte, man hätte das dann irgendwann überrunden.
Bei Privatinvestoren.
Achso, bei Privatinvestoren, Entschuldigung, ja.
Weil bei professionellen habe ich sie nicht gesehen.
Okay.
Rein lehrbuchmäßig gibt es angeblich noch.
Okay.
Aber ich
persönlich. Oh, interessant, die sind auch nicht perfekt. Also,
Ich glaube, überall, wo Menschen sind, gibt es.
Homewise. Okay.
Nein, also es wird schon sehr viel rausgegeben, weil sie einfach die Allokation haben und dann ist die persönliche Meinung glatt. Also es kommt, man arbeitet ja mit einem Research-Team zusammen. Also man hat da wenig Einfluss, das eigentlich zu machen. Man versucht auch alles in die Richtung gehen zu verhindern. Muss man dem wirklich gut anheften. Aber ich glaube, bei Privatinvestoren sehen wir es leider immer noch. Nicht leider, ist ja nicht verkehrt, weil wenn ich mich da wohlfühle, kann ich da gern investiert sein. Aber ich verpasse eventuell ja Chancen. Darum geht es ja eigentlich nur. Und Europa ist dieses Jahr, also 2025, ganz extrem davon geprägt, dass Zuflüsse von institutionellen Investoren wirklich nach Europa gewechselt sind.
Genau, du hast ja auch gesagt, liegt auch daran, musst du ja eben unterbrechen, weil wir haben ja auch hier wiederum eine Folie, ne? Da geht es ja um die Bewertung und das Bewertungsgap. Ich bin ein sehr alter Mann. Ich kenne das noch aus Anfang so 2013, 14, wo es immer hieß, ja, aber wenn die europäischen Aktien dann erstmal aufholen, wenn sich dieses Bewertungsgap schließt, dann werden wir hier alle reich mit europäischen Aktien. Es gibt dieses riesige Gap immer noch. Wird sich schließen? Wie sieht es da aus? Achten da die Anlegerinnen und Anleger drauf?
Ich glaube, schließen wird sich nie richtig. Außer es passiert wirklich was, eine ganz andere Entwicklung, dass wir plötzlich irgendwie vorne weg sind mit allen möglichen Themen. Wir sind, also das quasi, was China gerade macht, das ist quasi so ein Angriff in die Richtung gehend. Wenn wir sowas mal hätten, hätten wir natürlich Potenzial, das auch zu schließen. Mhm. Wir haben aber ganz andere Unternehmen, ganz andere Strukturen. Wir sind eher so ein bisschen mehr als Stabilität bekannt. Wobei wir dieses Jahr, also 2025, aber auch für 2026 Potenzial sehen, weil einfach unheimlich viele Geldzuflüsse aus der Fiskalpolitik dazukommen. Also das heißt, wir versuchen es, die Wirtschaft wirklich nach vorne zu bringen. Und das könnte genau dieses Gap schließen. Gerade weil in den USA jetzt auch ein bisschen noch das Inflationsrisiko besteht, könnte eventuell eine Chance bestehen. Grundsätzlich sagen wir, es ist ein attraktiver Markt, weil einfach Gelder gerade reinfließen, die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Schließen wird es nicht, aber wir sehen trotzdem Potenzial in Europa.
Sehr schön. Was ich auch aus unserem Vorgespräch mitgenommen habe, da hattest du nämlich auch einen sehr interessanten Fakt genannt, also günstige Bewertungen sind ja immer noch kein Kurstreiber. Ne? Wenn was billig ist, ist es halt auch billig, weil es vielleicht auch nicht gut ist. Ne? Eine Sache. Jetzt gibt es aber einen Kurstreiber, denn die ganzen Subventionen, die in Europa vergeben werden, fließen natürlich oder kommen natürlich auch den Unternehmen zugute. Und wenn jetzt dann natürlich die Leute dann sagen, oh, jetzt hole ich mir meine Steuern zurück, jetzt investiere ich in europäische Aktien und verdiene dann das sozusagen zurück. Ist doch ein Hot-Take und schon mal ein Case für europäische Aktien, oder?
Ja. Aber genau das war Anfang des Jahres. Also Anfang des Jahres 2025, als man wusste, die Bundestagswahlen entschlossen werden, man wusste, was das für die Wirtschaft bedeutet, weil ja Versprechungen gemacht worden sind. Mhm. Und man wusste, okay, es wird ein fiskalpolitisches Paket geben. Und dann sind die Erwartungshaltungen schon automatisch da rein, dass alle in die Kurse rein sind, weil sie wollten ja quasi die Ersten sein, bevor man davon wirklich am Ende profitiert. Mhm. Und das spiegelt sich auch wirklich extrem in den Wertentwicklungen wieder, dass dann eben erst die europäischen, die deutschen Aktien extrem nach oben gegangen sind. Ja. Seitdem wachsen sie zwar aber nicht mehr mit dieser Dynamik. Mhm. Das heißt, wäre ich zu dem Zeitpunkt dabei gewesen, hätte ich 1:1 davon profitieren
können. Die Kurve gehandelt, ne, und dann ja, war es im Markt eingepreist.
Genau. Natürlich kann es sein, dass in 2-3 Jahren die Unternehmensgewinne so stark steigen, dass dass die gar nicht eingerechnet wurden und ich kann davon profitieren, von den Subventionen. Kann aber sein, dass die teilweise schon größtenteils eingeplant sind. Also natürlich wächst eine Wirtschaft mit Subventionen, das ist da einer der Haupttreiber. Und das, also gerade Deutschland ist im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, gibt für das nächste Jahr am meisten aus, weltweit. Das ist schon sehr erstaunlich. Europa ist auch noch wirklich unter den Top 4, 5, also wirklich relativ weit vorne. Von daher, Potenzial ist da. Ja, wir sind unterbewertet, wir werden es, glaube ich, nicht aufholen, aber trotzdem glaube ich, dass da ein Wachstum vorhanden ist, auch wenn der vielleicht nicht riesig ist, aber ich glaube, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Mhm. Man muss aber so ein bisschen im Hinterkopf behalten, da sind noch Länder wie Frankreich dabei und das ist momentan politisch eher instabil, was man so gar nicht erwarten würde eigentlich von unserem Nachbarland, aber dadurch, dass eben mit diesen Neuwahlen und es ist eine absolute Unruhe dort und das wirkte sich auch auf die Flows aus, weil die ganzen Gelder sind aus Frankreich rausgegangen. Und das muss man natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ich einen Index, der breit gestreut ist, nehme, sind nochmal Länder dabei, die vielleicht nicht so das Potenzial haben wie die anderen Länder.
Das ist ja ganz normal. Wie sieht denn der Ausblick für 2026 aus? Wir haben jetzt gelernt, Gold super gelaufen, Gold immer ein Thema, Gold auch jetzt trotz Gewinnmitnahmen dann ja weiterhin interessant. Silber, mal gucken, kritisches Gut, aber potenziell auch interessant. Bitcoin, immer mehr institutionelle Anleger entdecken Bitcoin und haben halt dann immer eine kleine Beimischung dabei. Du hast ja die Studie auch genannt. Ja. Und eigentlich ist ja alles super. Ne? China interessant, USA teuer, aber okay teuer, gerechtfertigt teuer, weil Unternehmensgewinne da, Europa günstig und eigentlich die beste aller Welten, oder?
Es ist auch genau, es ist ein bisschen sehr positiv dargestellt, aber wir sehen nächstes Jahr einen konstanten, leichten Wachstum. Mhm. Wir glauben nicht, dass eine Wirtschaftskrise entstehen wird oder dass irgendein Bubbleplatz oder sonstiges.
Keine KI, Tech-Blasen, Bubble.
Das sehen wir nicht, aber den ganz klaren Aber. Wir haben auch, was passiert, wenn das? Was passiert, wenn das? Was passiert, wenn das? Und wenn eins dieser Szenarien eintritt, ist diese Prognose auch wieder hinfällig. Also was ist, wenn man sich im Krieg nicht einigt? Welche Auswirkungen hat das? Also da gibt es diverse, was ist, wenn Trump wieder irgendwelche
Tafeln hochfällt?
Es ist, wenn es so weiterläuft, wie wir es aktuell erwarten, sehen wir ein stetiges Wirtschaftswachstum und noch keine Vollkatastrophen, die irgendwie entstehen könnten mit dem Plan. Aber was passiert, wenn doch andere Sachen eintreten sollten, die wir jetzt noch nicht überhaupt vorsehen können? Also dass er da die Tafeln hochhält, wusste ich auch nicht oder hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Und wenn solche Ereignisse passieren, dann heißt es halt drinbleiben, durchhalten. Hat man ja gesehen, gerade in den USA, es hat sich ja wieder übers Jahr hinweg, auch der MSCI World hat sich ja wieder erholt. Wir sind ja nicht mit einem Verlustjahr rausgegangen.
Ja.
Und ich denke, durchhalten ist dann meistens immer das Sinnvollste. Hinterfragen vielleicht, warum das so ist. Ist das jetzt vielleicht eine wirklich langfristige Krise oder ist es einfach nur eine kurzzeitige Verwerfung? Welche Auswirkungen hat das? Aber wir sehen es grundsätzlich sehr positiv, das kommende Jahr.
Schön. Das ist doch ein versöhnliches Ende. Nicht nur dieses Gespräch, sondern auch des Börsenjahres dann 2025 mit einem positiven Ausblick für 2026. Denise, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke.
Ja, liebe Extra ETF Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Video. Zu Gast war Denise Koch und wir haben uns um die Investments der professionellen und institutionellen Anleger gekümmert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei, aber bitte fair. Und jetzt bleibt mir euch nur noch eine erfolgreiche Börsenwoche zu wünschen übrig. Und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis dann. Tschüss.